Moin und hallo, die Feuer in den Kesseln brennen wieder. Nach einer langen Werftliegezeit ist der Dampfeisbrecher Stettin zurück im Heimathafen in Hamburg-Övelgönne. Zur planmäßigen Klassenerneuerung ist die alte Lady zur Norderwerft gefahren, doch das Vorhaben entwickelte sich zu einer technischen und finanziellen Kraftanstrengung. Dank der Unterstützung zahlreicher Förderer, Mitglieder und Ehrenamtlicher und natürlich der guten Norderwerft kann Deutschlands größter kohlebefeuerter Dampfeisbrecher nun wieder Fahrt aufnehmen. In dieser Folge sprechen wir über die Geschichte hinter dem Neustart und zeigen, wie man dieses einzigartige maritime Denkmal selbst unter Dampf erleben kann. Moin und hallo in Brittas Hafen-Podcast. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ich bin Britta. Heute treffe ich Uwe Altenbach. Er engagiert sich ehrenamtlich mit vielen, vielen anderen Menschen für den Dampfeisbrecher Stettin. An Bord übernimmt er die Aufgabe eines Heizers. Ich bin gespannt auf die Informationen über die Werfzeit und welche Möglichkeiten es in diesem Jahr noch gibt, mit der Stettin mitzufahren. Uwe war in der Folge 76 schon einmal in meinem Podcast und hat über die Geschichte des Dampfeisbrechers Stettin erzählt und natürlich auch über sein persönliches Engagement. Wenn du diese Folge noch nicht gehört hast, musst du da unbedingt reinhören. Den Link habe ich dir in die Shownotes gelegt. Dieser Podcast wird unterstützt von der Fairplay Towage Group. Strong Connection, vielen, vielen Dank dafür. Und los geht's. Hallo Uwe, schön, dass du da bist.
Hallo Britta, ich freue mich auch, dass wir uns in diesem Rahmen wiedersehen hier.
Uwe und ich, um mal kurz unsere Zuhörenden abzuholen, sind Arbeitskollegen. Wir arbeiten nämlich beide bei Hoppe Marine und sind auch beide Mitglieder bei der Stettin. Wobei ich mich nicht noch betätige als Heizer oder ähnliches und Uwe stundenlang auch noch die Kessel heizt. Richtig?
Ja, der Uwe heizt stundenlang und Britta stellt ihr Licht unter den Scheffel. Sie ist nämlich auch sehr engagiert dafür, dass wir ein Ohr bekommen und hat hier auch heute unsere Zusammenkunft arrangiert, wofür ich sehr, sehr dankbar bin und die Stettin ganz sicher auch.
Na, ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist und dass wir jetzt einen wunderbaren Podcast über die Stettin aufnehmen können.
Sehr gerne. Ich freue mich da auch schon auf unser Gespräch jetzt.
Uwe, was hast du gedacht, als du sie wieder am Liegeplatz gesehen hast?
Oh, das ist schwer zu beschreiben, aber im Grunde genommen ist das ein sehr wohltuendes Gefühl. Ja, sie gehört ja doch irgendwie nach Övelgönne und zu dem Bild, zu diesem Museumshafen. Also mir tut das immer wieder gut und es ist eben nach, für mich immer wieder wie nach Hause kommen, wenn man über diese Brücke auf den Ponton vom Museumshafen läuft. Also ich war sehr froh und dankbar und ja, gerade nach den Hürden, die das Schiff hat nehmen müssen und der Verein auf die Gefahren, dass ich mich wiederhole, extrem gut tut.
Und ich finde schon, dass man, wenn sie nicht da ist, dass es schon so ist, wenn man dann zum Beispiel mit der Fähre an diesem Anleger in Övelgönne vorbeifährt, dass man immer denkt, Mensch, wo ist denn die Stettin? Die fehlt hier, oder?
Absolut, absolut. Und lustig ist auch, auf dem Ponton ist ja Nuggis Elbkarte, die Betreiberin Nanni. Ich sage auch immer, Gott sei Dank, Nanni, ist das Schiff endlich weg? Bist du froh, dass du mal freie Sicht hast? Und sie dachte dann immer, nein, Uwe, das ist ganz schlimm. Mir fehlt sie und ich finde das viel besser, wenn sie da ist. Und vor allem auch, dann sind ja auch die Menschen da, die das Schiff betreiben und es ist der Verwalter da. Und sie sagte, das ist ganz schlimm für sie, wenn die Stettin fehlt. Und auch wenn wir auf längeren Reisen sind, das findet sie immer ganz furchtbar. Und dann telefoniert sie auch immer mal wieder, entweder mit Manfred, also ein Kollege vom Schiff, oder sie ruft mal bei mir an und fragt, ist alles in Ordnung und wann kommt ihr wieder? Und ja, sie nimmt ja dann auch immer die Leinen an, wenn das Schiff zurückfährt. Also für viele ist das ein ganz wichtiger Bestandteil von dem Museumshafen. Und es schmerzt, wenn sie nicht da ist. Und sie war ja lange weg, ne? Also die Werftzeit, die war ja, fing ja Ende des letzten Jahres an und hat sich lange, lange hingezogen.
Ja, ja, eigentlich sollte es ja nur eine Klassenerneuerung werden. Für alle, die jetzt nicht so genau wissen, Klassenerneuerung, wovon sprechen wir hier überhaupt? Magst du das ganz kurz erklären?
Das kann ich machen. Das ist gar nicht so kompliziert. Im Prinzip, wir fahren mit unseren Autos alle drei, wenn das Auto neu ist, und danach alle zwei Jahre zum TÜV. Und gibt auch die Möglichkeit, dass es dabei nur ein Jahr lang ist, wenn es ein Vermietfahrzeug ist. Aber wir müssen im Prinzip alle fünf Jahre einmal das Schiff aus dem Wasser heben. Und dann wird es genau untersucht hier von einer Institution, wie zum Beispiel hier dem Norske Veritas, früher Germanischer Lloyd. Und da wird sich alles ganz genau angeguckt, ob die für uns ganz wichtig die Kessel in Ordnung sind. Es gibt dann später eine Druckprüfung, aber viel wichtiger natürlich, dafür heben wir es heraus, dass sich der Rumpf angeschaut wird. Wie ist es da um die Materialstärke des Stahls? Wie sieht das aus mit anderen Metallkomponenten? Ich bin da auch selber nicht der Profi, auf was bei der Abnahme alles geschaut wird. Aber im Prinzip ist das wirklich im Detail die gesamte technische Anlage des Schiffs. Und natürlich gilt für diese Erneuerung auch, dass man betrachten muss, gibt es neue Auflagen? Na, auch wir als Museumsschiff sind ja verpflichtet, wenn sich die Regularien ändert, uns danach zu richten, entsprechend Installationen vorzunehmen. Und ja, das gehört alles mit dazu.
Eigentlich war es ja nur eine normale Klassenerneuerung, wie wir eben besprochen haben, also ein ganz normaler TÜV-Besuch sozusagen. Und dafür ist die Stettin in die Norderwerft gefahren. Aber dann gab es plötzlich eine Änderung und ein größerer Schaden machte sich sichtbar. Weißt du da genaueres?
Nicht 100% im Detail, Britta. Es ist einfach so gewesen, genau wie du sagst, es ging um eine Klassenerneuerung. Ja, das heißt, da werden die Komponenten des Schiffs geprüft, die ich vorhin genannt habe, auch in einem recht großen Maß. Aber es gab natürlich auch eine Liste an Arbeiten, die wir zu tun gedachten. Ich glaube, da ging es auch darum, dass in dem Frischwassertank was gemacht wurde. Es wurde auch in der elektrischen Anlage ein, zwei Dinge verändert. Der Katalog war schon ein bisschen größer, ja. Aber nicht in dem Maße, wie es dann am Ende rausgekommen ist. Ja, also wir hatten da leider an einigen Stellen Korrosionen festgestellt, die auch von Bedeutung waren. Also von Bedeutung waren insofern, dass man sich diese Stellen genauer anguckt und entsprechend mussten dann umfangreiche Arbeiten durchgeführt werden, um diese Komponenten zu ersetzen bzw. zu sanieren.
Also es waren normale Arbeiten wie bei jedem Werftaufenthalt, aber dann habe ich gehört, es gab irgendwas mit dem Kessel, was nicht in Ordnung war, was dann erst festgestellt wurde, oder?
Richtig, ganz genau. Das Problem war, die Komponenten, die leider stärker korrodiert waren als befürchtet, waren die sogenannten Wrangen. Das ist der Rahmen, auf dem die Kessel montiert sind. Also man hatte die Spanten auf dem Schiff, ich glaube, die kennen die meisten von deinen Zuhörern. Aber wichtig ist eben auch dieser Rahmen, auf den die beiden schweren Großwasserraumkessel stehen und im Prinzip die Halterung davon, so kann man das vereinfacht nennen, und die hat starke Korrosionsschäden. Das ist natürlich nicht ungefährlich. Ich denke, der Kessel hat ein Eigengewicht von etwa 40 Tonnen plus nochmal 24 Tonnen Wasser. Das heißt, wir sprechen hier von einer Masse von 64 Tonnen, die da auf diesem, also pro Kessel, die da auf diesem Rahmen ruhen. Und wir haben natürlich kein Interesse daran, dass so ein Kessel so eine halbe Etage nach unten rauscht. Ja, man muss sich vorstellen, da haben wir doch eine nicht unerhebliche Menge an sehr heißem Wasser, respektive Dampf. Gehen damit erhebliche Risiken ein, wenn so ein Konstrukt nicht mehr in Ordnung ist und gegebenenfalls in der falschen Situation nachgibt.
Ja, das sind ja wirklich Dimensionen. Uwe, jetzt ist das Schiff aber ja aus der Werft gekommen und kann wieder loslegen. Da freuen wir uns ja alle drüber. Das ist ja wunderbar. Gab es einen Augenblick, an dem du so als Crewmitglied, als Ehrenamtlicher gedacht hast, Mann, oh Mann, wie soll das alles werden? Oder gab es einen Einsatz, wo du gedacht hast, jetzt, ja, das ist ganz schön kompliziert? Hat dich was schwer beeindruckt?
Naja, also das tatsächlich ist dieser Aufwand, um diese Wrangen auszutauschen, der war erheblich. Es musste eine Konstruktion gebaut werden. Wir können die Kessel ja nicht nach oben rausheben. Oberhalb der Kessel sind die Aufbauten, die Brücke. Und die müssten wir komplett entfernen. Das Deck aufschneiden, Kessel nach oben raus, also beziehungsweise von dort anheben, das funktioniert nicht. Aber die Werftmitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die hatten gute Ideen, wie man das auch mit einem anderen Trick lösen kann. Die Kessel wurden quasi von außerhalb angehoben. Man hat da einfach eine weitere Öffnung in den Rumpf reingebrannt und hat eine Halterung konstruiert. Und an dieser Halterung wurden die Kessel leicht angehoben, sodass man diese Unterkonstruktion tauschen konnte. Ach. Was dennoch mit einem erheblichen Aufwand und natürlich auch einem erheblichen Investment verbunden war.
Das ist ja toll. Wer ist auf die Idee gekommen? Wahrscheinlich die Werft, oder?
Das ist eine gute Frage. Ich vermute mal in Richtung Werft, bevor ich jetzt was Falsches sage, auch in Richtung unseres Vorstands und unserer Crew. Meine Entschuldigung, ich kann es nicht 100% sagen. Meine Idee war es jedenfalls nicht.
In jedem Fall toll, dass alle das geschafft haben, dass jetzt alles wieder in Ordnung ist und die Stettin in See stechen kann. Bevor wir jetzt nochmal gucken auf den Fahrplan und was es für Möglichkeiten gibt, wie bist du jetzt eigentlich zu Stettin gekommen? Am Akzent hört man ja, du bist nicht aus dem Norden, aber trotzdem interessierst du dich für dieses Schiff.
Das ist eine gute Frage, Britta. Es ist eine lange Geschichte tatsächlich, ja, wie ich zu diesem Schiff und nach Hamburg gekommen bin. Das ist schon einige Jahre jetzt her. Also ich bin dieses Jahr, 2017 fing das an, dieses Jahr bin ich im 9. Jahr Stettin. Ja, und angefangen hat alles durch die Ruderei. Ja, also ich komm ja ursprünglich, wie du schon richtig sagst, also ich bin kein gebürtiger Hanseat, sondern ich komme aus dem Rheinland. Und komme genauer gesagt aus Köln, bin da groß geworden, habe da auch studiert später und hatte aber immer eigentlich die Augen auf die maritime Welt gehabt. Ja, ich weiß noch, wenn wir als Kinder in Urlaub gefahren sind, im Fährhafen und sowas, da hatte ich immer große Augen. Das lag an den Geräuschen, an diesen großen Maschinen. Ich durfte als Kind schon mal mit in den Maschinenraum von einem Fährschiff. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Ja, und ich kann ja nicht sagen, wo das genau herkommt, aber die Stettin hatte ich schon mal gesehen auf einem meiner vielen Besuche in Hamburg. Ich habe vorhin die Ruderei genannt. Tatsächlich ist es so, dass ich schon lange als Gastruder bei einem sehr kleinen Verein auf der Hamburger Veddel bin. Das sind die Wikinger. Und die haben mich irgendwann mal auf den Museumshafen geschickt zum Fischbrötchen essen. Also Ruderer haben meistens Hunger, ein Faible für gutes Essen, sind überwiegend schlecht gekleidet. Nicht falsch verstehen, man hat halt Ruderklamotten an, da kann man nicht in ein gutes Restaurant gehen. Und da bieten sich gerade, ich sag jetzt mal, einfache Gastronomieangebote mit besonderen kulinarischen ja, Eckpunkten bieten sich dafür an. Und da wurde mir eben Nuggis Elbkarte genannt mit der Information, dass es dort Hamburgs beste Fischbrötchen gibt. Ja, und das war irgendein Tag ich denke, das war im Februar, wo ich dann dahin bin und war auch wirklich sehr lecker und das ist nach wie vor, kann das sehr empfehlen. Und da lag die Stettin direkt gegenüber und ich hatte die Stettin schon mal vorbeifahren sehen, das war in Cuxhaven und war ganz begeistert, weiß ich nicht, von der Silhouette und war einfach neugierig und hatte die Betreiberin gefragt, was das denn ist. Und sie sagte, ja, geh mal gucken. Nanni kommt aus der Dominikanischen Republik und spricht ein etwas gebrochenes Deutsch. Und sie sagte, geh mal gucken, nette Leute. Und ich bin dann fortgegangen und die Maschinenbesatzung war da, Kesselbesatzung war da und man hat da gerade Rauchrohre gereinigt. Also man muss sich das so vorstellen, es gibt über jedem Feuer gibt es einen großen Wärmetauscher, das ist ein Rauchrohrpaket, 100 Rohre sind das mit einem Durchmesser von 5 cm und einmal im Jahr muss man da mit einer pneumatischen Bürste durch. Es ist eine Riesensauerei. Man sieht fürchterlich schmutzig aus danach, es staubt und ja, danach sind die Rohre sauber, wir Menschen nicht mehr so richtig und es haben sich Leute Zeit genommen und mir alles erklärt, was ich großartig fand. Also ich bin ja Maschinenbauer und ich habe irgendwann mal gefragt, sag mal, wie funktioniert das hier eigentlich? Seid ihr hier angestellt? Und da sagten die, nee, wir machen das ehrenamtlich. Was stimmt denn mit denen nicht? Ja, also, dass die hier sich hier hinstellen und sich so schmutzig machen. Egal, hat mich nicht losgelassen. Ja, in Hamburg war ich wegen dieser Gastmitgliedschaft bei den Rudern regelmäßig. Und natürlich habe ich auch immer mal wieder Lust gehabt auf so ein Brötchen. Das nächste Mal war ich da im September 2017. Und da kam die Stettin gerade an den Anleger gefahren. Das ist vollkommen beeindruckt, weil man hört von der Maschinenanlage ja gerade, wenn man außerhalb des Schiffs ist, überhaupt nichts. Das ging ganz geschmeidig, saubere Anleger. Und ich habe gedacht, komm, jetzt gehst du mal an Bord. Vielleicht darfst du ja mal kurz gucken. Und dann hat man mir erklärt, ja, jetzt ist hier die Zeit für die Crew und man wäre herzlich oder man würde mich herzlich einladen, für den morgigen Tag eine Karte zu kaufen. Das wäre dann die Saisonabschlussfahrt und dass ich dann noch gerne wiederkommen kann. Das habe ich gemacht. Ja, und dann wäre ich an Bord und bin eigentlich geradewegs in die Maschine gelaufen, habe von diesen 3 Stunden Fahrzeit bestimmt 70, 80% im Heizraum und in der Maschine verbracht. Ganz ehrlich, beim Ablegen war ich schon unten und als die Maschine anfing zu turnen, habe ich eine fürchterliche Gänsehaut gehabt und habe gedacht, diese Riesenmenge Stahl und man sieht alles, wie sich das bewegt. Es darf nicht wahr sein. Es darf nicht wahr sein, dass es sowas noch gibt. Ja, nach der Tour bin ich ganz kurz an Deck. Haben wir eine wunderschöne Bar unterhalb der Brücke und hatte mir da noch ein Bier bestellt. Und wir waren da schon angelegt, das war wie gesagt, die meiste Zeit war ich unten, haben da angelegt und ich wollte eigentlich schon von Bord gehen, weil dann kommt dann die einzelnen Bereiche, kommen dann hoch zum Feierabendbier. Das hast du bei uns auch schon mal gesehen, wie das läuft. Dann die Crew, die Deckscrew, die Maschine, die Nautik auch und die Heizung, die treffen sich oben und dann nur stößt man gemeinsam an und bedankt sich gegenseitig für die Arbeit, die man da geleistet hat. Ne? Und ich dachte, jetzt ziehst du dich mal vornehm zurück hier. Und dann hatte ich eine Hand auf meiner Schulter von dem Oberheizer und der sagte, bleib mal einen Moment hier. Und Wir können uns mal ein bisschen unterhalten. Ne? Wo kommst du her? Was machst du so? Und hast du nicht Lust, bei uns mitzumachen? Dann, es hat nicht mal 20 Minuten gedauert. Da hatte ich den Mitgliedsantrag unterschrieben. Mit dem Gedanken eigentlich, das kriege ich zeitlich. Also ich war damals in Mainz beschäftigt, also Rüsselsheimer Automobilindustrie. Das kriegst du zeitlich eh kaum auf die Reihe. Ja, und habe dann einen Mitgliedsantrag unterschrieben. Wir unterscheiden ja nicht zwischen Fördermitgliedschaft und einer aktiven Mitgliedschaft. Das gibt's aber, der steht hier nicht. Und hab gedacht, mal gucken, wie oft du das schaffst. Ich wusste nicht, was danach passiert. Ne? Nach dem ersten Arbeitseinsatz im Januar, Februar war ich erst alle 4 Wochen da oder alle 6 Wochen. Dann wurde das Intervall kleiner. Ja, und dann kam 2, 3 Jahre später Corona und dann war man wirklich alle 2 Wochen mit auf der Werft und hat mit angefasst. Also da war man schwer infiziert, sagt man das, glaube ich. Ne? Das war schon großartig.
Ist es noch. Und kannst du noch mal so ein bisschen sagen, was ist jetzt genau das, warum man sich hunderte Stunden für so ein Schiff engagiert? Ist es jetzt, dass man so eine Gemeinschaft hat oder ist es eher doch das Schiff oder ist es beides?
Also ich würde sagen beides, ja. Wenn mich jemand fragt, wie siehst du das, wie stehst du dazu, sage ich, also wir haben als Crew eine Leidenschaft, dieses Schiff am Fahren erhalten und natürlich zusammenzuhalten. Und dieses Schiff hält uns zusammen. Das macht es eigentlich aus. Auch wenn man sich über dieses Thema unterhält, also die Sätze fangen immer an, wir und uns. Ja? Also es geht immer nicht um, das ist keiner, der sagt, ja, also mein Fahrzeug, meinen letzten Samstag habe ich, sondern geht doch immer um diese gemeinsame Sache. Und auch wenn man sich verabredet zum Arbeiten, ist es auch ein sehr ausgeprägtes Wir-Gefühl. Und ich denke, auch die Leute, die uns schon besucht haben als Gäste, die haben das auch gespürt oder viele von denen spüren das, wenn man an Bord kommt. Bei mir war das ganz ausgeprägt so, ich bin an Bord gekommen. Es ist ja ohnehin beeindruckend. Wir sind Menschen aus allen möglichen Ecken von Deutschland und nicht reduziert nur auf Deutschland, sondern wir haben Leute aus den Niederlanden, wir haben Leute aus der Schweiz. Gerade aus der Schweiz haben wir auch sehr viele Gäste, die sehr dampfaffin sind. Auf den Schweizer Seen fahren ja sehr schöne Raddampfer. Und viele von denen stellen fest, diese Gemeinschaft an Bord, auch wenn wir uns gegenseitig ein bisschen necken, also hier Heizerei gegen Deck, gegen Nautik, dass man sich gegenseitig ein bisschen aufzieht. Aber das ist schon was ganz Besonderes, ne, diese Verbindung. Und wenn man sich mal klar macht, wenn wir auf längeren Reisen sind und schlafen dann zu 35, 36 Leuten auf einem 50-Meter-Schiff und haben da jeden Tag miteinander zu tun. Und das funktioniert trotzdem sehr, sehr gut mit natürlich immer mal wieder einer kleinen Reibung, aber ich denke, das kann nur gehen, wenn man da ein gemeinsames Ideal hat und an eine Sache gemeinsam glaubt. Das soll jetzt nicht fanatisch klingen.
Ja, danke für diesen persönlichen Einblick. Jetzt hat die Stettin ja so spät erst mit der Saison begonnen. Hat praktisch im Mai und Juni, gerade beim Hafengeburtstag, gab es keine Touren mit der Stettin. Da ist ja eine Menge Geld nicht eingenommen worden. Aber nun gibt es ja einige Fahrten und darüber wollen wir jetzt natürlich sprechen. Wo kann man mit der Stettin jetzt weiter hinfahren? Ich habe im Fahrplan geguckt und als nächstes geht es nach Rostock Anfang August. Und vom 6. bis 9. August gibt es Fahrten in Rostock, wo man jeden Tag mitfahren kann. Möchtest du da ein bisschen was zu sagen? Warst du schon mal dabei in Rostock?
Ja, in Rostock war ich schon regelmäßig mit dabei auf der Hanse-Sail. Es ist eine unglaublich schöne Veranstaltung, auch mit vielen Traditionsschiffen. Und das Schöne ist da, auch da haben wir viele befreundete Crews, mit denen wir uns dann auch abends immer wieder treffen. Also zum Beispiel die Pommern-Kogge Ukra, nenne ich jetzt mal als Beispiel. Vor ein paar Jahren haben wir direkt neben der Tor Heyerdahl gelegen, auch ein ganz imposantes Schiff. Und dann natürlich kommen die Kollegen oder die Mannschaft von dem einen Schiff kommt zu uns rüber, lässt sich alles zeigen und umgekehrt. Auch treffen wir uns da mit den Seenotrettern üblicherweise. Dazu kommt, dass wir eine sehr enge Verbindung haben zum Aus- und Weiterbildungszentrum Rostock. Das ist für uns ein ganz großer Gewinn. Die machen für uns oder mit uns gemeinsam eine heiße Übung. Das heißt, wir lernen da die richtigen Aktionen zu treffen im Falle eines Brandes. Also Evakuierung machen wir gemeinsam, aber auch heiße Übung heißt, dass wir Feuer löschen, üben, Brand zu Gefahrenabwehr und so weiter. Also das ist für die Crew ist das ganz wertvoll, ne, dass wir da diesen Aufenthalt haben. Man verbindet da doch die Fahrt mit eben auch mit einer Fortbildung der Crew. Dieses Jahr ist ganz besonders, weil die Fahrt dann weitergeht in Richtung Polen. Ne. Das heißt, nach der Hanse-Sail Rostock, direkt montags darauf, da werden die nicht vorhandenen Segel gesetzt und wir fahren Richtung Sassnitz. Das ist die erste Etappe. Von dort geht es weiter. Auch ein wunderschöner Hafen übrigens und eine wunderschöne kleine Stadt auf Rügen. Von dort aus geht das weiter nach Swinemünde. und von Swinemünde aus die letzte Etappe nach Stettin. Ja. Auch in Swinemünde und Stettin bin ich gerade erst gewesen. Also ich kann nur sagen, auch Swinemünde ist eine richtig, richtig schöne Stadt. Also mal abgesehen natürlich von dieser Meile da, ja, man kann schon sagen Touristenmeile da direkt am Strand, aber der Hafen ist eigentlich wirklich schön. Da gibt es nette kleine Restaurants und auch Ecken, die man sich anschauen kann. Und Stettin, wir werden da direkt vor der Hakenterrasse legen. Und die Stadt ist definitiv auch ein Besuch wert. Also das ist schon eine ganz besondere Reise, die wir da dieses Jahr durchführen. Und vor allem auch natürlich eine Reise in die Geburtsstätte dieses Schiffs.
Genau, das Schiff ist ja da gebaut worden auf den Oderwerken in Stettin. Sagst du nochmal, wann genau? Wann ist das Schiff nochmal gebaut worden?
Es ist 1933 vom Stapel gelaufen.
Also, ja, irre. Und fährt immer noch.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist schon beeindruckend.
Ja, und bei dieser Reise, wo du jetzt die ganzen Etappen gesagt hast, kann man über Globetrotter dann die einzelnen Etappen auch noch buchen.
Richtig, genau.
Mhm. Wunderbar. Das ist ja wirklich eine aufregende Reise. Danach geht's aber nochmal weiter. Das ist ja noch nicht das Ende. Denn danach geht's wieder zurück. Genau dieselben Etappen natürlich, die man auch wieder buchen kann. Und dann bis Wismar. Und in Wismar, habe ich gelesen, kommt die Stettin an, wenn dort die Schwedentage sind. Ehrlich gesagt, ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass es Schwedentage in Wismar gibt, muss ich ja zu meiner Schande gestehen. Warst du da schon mal?
Ja, ich war auch schon mal da. Tatsächlich sind wir aber nur angekommen und sind dann von dort aus nach Hause. Aber das ist auch eine tolle Location. Also die liegt da, ich weiß gar nicht, wie das heißt, also in diesem, mitten in der Stadt im Hafen. Ja, also da ist auch richtig Party, wenn das Schiff dann da liegt und diese Schwedentage veranstaltet werden. Ja, wer da Interesse hat, uns zu besuchen, also da ist auf jeden Fall richtig viel los und wir werden da auch Open Ship anbieten, das heißt Führung, wenn die Stettin da liegt, aber natürlich auch mehrstündige Ausfahrten.
Ich sage nochmal die Daten zu den Reisen, also die Reise ab Rostock Richtung Stettin startet am 10.8. und zurück geht's dann am 20.8. ist das Schiff dann wieder in Warnemünde. Dazwischen sind die Etappen in Richtung Stettin und in Wismar ist das Schiff dann vom 20. bis 23.8. Dann geht's weiter durch den Nordostseekanal zurück nach Hamburg. Und da kann man auch wieder Teiletappen buchen, sowas wie von Kiel nach Rendsburg oder dann nachher von Rendsburg nach Hamburg. Und dann gibt's da, glaube ich, auch einen Zubringer. Wenn man jetzt in Rendsburg startet, muss man ja irgendwie nach Rendsburg kommen, ne?
Ja, genau. Also wir bieten tatsächlich auch die Bustransfers mit an. Kann man sich natürlich überlegen. Also wer möchte, kann auch den Zug nehmen. Aber tatsächlich wird über unsere Geschäftsstelle auch ein Bustransfer angeboten.
Genau. Und zum Schluss gibt es dann natürlich nochmal ein paar Hamburg-Fahrten im September. Das wird natürlich nochmal der Abschluss. Also durch den Hafen mit der Stettin immer wieder was Besonderes.
Auf jeden Fall. Und wer dort an Bord kommt, also im September bin ich auch bei beiden Fahrblöcken bin ich auch als Heizer eingetragen. Leider kann ich an den großen Touren aktuell nicht teilnehmen. Aber im September freue ich mich dann schon wieder drauf, am Kessel zu stehen und freue mich auch über ordentliche Gäste und jede Menge Fragen.
Guter Tipp. Jetzt haben wir über die ganzen Fahrten mit der Stettin gesprochen. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, naja, die Stettin, die fährt ja mit Kohle, das ist ja nicht mehr zeitgemäß und auch nicht umweltfreundlich. Was sagst du dazu?
Die Menschen haben vollkommen recht. Es ist weder zeitgemäß noch umweltfreundlich. Es ist nur die einzige Möglichkeit, die wir aktuell sehen, um unser schönes Schiff an wenigen Fahrtagen in Betrieb zu halten und den Menschen zu zeigen, wie damals eine Dampfmaschine dieser Bauart die Industrie in einer unglaublichen Geschwindigkeit nach vorne gebracht hat. Weil das war die erste Möglichkeit, also der erste Antrieb, den man alternativ zu segeln, die man zur Verfügung hatte. Ja, und windunabhängig und mit einer deutlich höheren Geschwindigkeit und einer deutlich höheren Transportkapazität auf einmal Waren zu transportieren. Ja, diese Geschichte können wir natürlich am besten erzählen, wenn wir dieses Schiff so betreiben, wie es auch früher betrieben wurde, nämlich mit Personal in dieser Dampfmaschine, die extrem wartungsaufwendig ist während ihres Betriebs, genauso natürlich wie die Kesselanlage. Also vom Betrieb her ist ein Dieselmotor neben der Tatsache, dass er deutlich effizienter ist, auch viel, viel weniger wartungsintensiv.
Aber letztendlich ist es ja so, dass wenn nicht irgendjemand mal diese Dampfmaschine erfunden hätte, wird es ja auch heute noch nicht mal Elektroautos geben, glaube ich, oder?
Das kann man so sagen. Ne? Also vielleicht, es sind zwei verschiedene Prinzipien. Ne? Also eine Kolbenmaschine, die jetzt mit Wärme betrieben wird, es wird ein Verbrennungsmotor im Auto auch, nur da kommt die Wärme, entsteht direkt im Brennraum. Bei uns entsteht sie halt im Kessel. Aber wir haben für die Schifffahrt, also vor allem für die langen Distanzen, gibt es noch keine andere Lösung als die Wärmekraftmaschine. Ja, das ist das Prinzip, was wir auch auf der Stettin haben, eben in der Form, dass wir da Wasserdampf expandieren. Und so gesehen könnten wir eigentlich diese Handelsschifffahrt, wie wir sie heute kennen, die könnten wir ohne dieses Prinzip dieser Maschine, könnten wir uns die nicht vorstellen. Ja, vor allem nicht in diesen Dimensionen, das wäre vollkommen ausgeschlossen. Und auch zu der Frage mit dem Umweltaspekt, den nehmen wir ernst. Ja, wir sind nicht nur bemüht, also auch gezwungen aufgrund der Kosten und Kosten durch die Kohle, die sich vervielfacht hat und natürlich auch der CO2-Gebühren, die mit dem Kauf der Kohle entstehen, sind wir gezwungen, unsere Anlage effizient und so nachhaltig, wie es irgendwie geht, zu fahren. Und wenn die Stettin, die stößt ja nicht kontinuierlich, wir sprechen jetzt vor allem auch mal von sichtbarem Abgas, dem Ruß, den man erkennen kann, der ist ja nicht kontinuierlich da. Wir haben immer wieder Phasen, wenn wir Kohle aufwerfen. Kohle ist auch nicht konstant in ihrer Qualität und in ihrer Körnung. Dann haben wir immer wieder diesen Effekt, dass es man dann eine Zeit lang eben einen höheren, vor allem Partikelausstoß hat, den wir so gut es geht eben reduzieren wollen, eben durch die Technik, die wir beim Heizen anwenden. Auch da haben sich Dinge ein bisschen weiterentwickelt. Aber es ist nicht 100% zu vermeiden, dass wir eben sichtbares Abgas haben. Hier würde ich gerne noch was zu sagen. Also dafür werden wir auch oft verurteilt, abgeurteilt, dass dieses Abgas eben besonders gefährlich ist. Dieses sichtbare Abgas, dieser Staub, diese Partikel sind sehr grob, überwiegend nicht lungengängig und für uns Menschen weniger gefährlich. Ich bin kein Mediziner, ich bin Techniker, aber das ist dieses sichtbare Abgas, das schreckt natürlich ab, vor allem gerade dann, wenn es eben sehr dichter aus dem Schornstein quillt. Das ist natürlich für viele ist das abschreckend und sagen, das was für eine große Menge Schmutz aus diesem Schiff da herauskommt. Aber dies ist eben dem Brennverfahren geschuldet. Wie gesagt, wir bemühen uns, diese Kesselanlage so effizient, auch aufgrund der Kosten, so effizient und sauber zu fahren, wie uns das gerade möglich ist.
Lässt sich halt nicht ändern, aber eben auch diese Geschichte zeigen, technischer Art. Und das geht nicht anders, als wenn man die Maschine betreibt. So verstehe ich das.
Ganz genau. Also wir haben keine Möglichkeit eben der Nachrüstung einer Abgasreinigung. Das gibt unser Prinzip, unser Verbrennungsprinzip und auch die Kesselanlage mit dem Schornstein gibt das nicht her, dass wir da was umsetzen können. Ja. Wie gesagt, es ist eben dieses Bewusstsein, wie mit vielem anderen auch, Menschen, die ein altes Auto haben, was auch nicht über Abgasreinigung verfügt. Ich spreche jetzt über Oldtimer. Da geht es eben auch um den bewussten Einsatz. Wir fahren jetzt, ich weiß nicht, du hast das, glaube ich, nachgeschaut. Es sind 35, 40 Fahrtage, die wir haben. Es sind ein bisschen mehr, glaube ich. Ne? Aber das Schiff fährt nicht so viel. Die absolute Menge an Kohle ist, wenn man jetzt das gegen ein Containerschiff vergleicht, ein Bruchteil von der Menge. Also was wir in der ganzen Fahrsaison verbrennen, das verbrennt ein großes Containerschiff in relativ wenigen Stunden. Ja, das ist schon, man kann natürlich immer relativieren. Ich versuche nur, meine Absicht ist, oder mein Versuch ist hier nur, ein Verständnis zu generieren. Diese Geschichte lässt sich am besten erzählen, wenn man einfach natürlich die schmutzigen und rußigen Gesichter vor dem Kessel sieht, die ölverschmierten Hände und auch Gesichter in der Maschine und vielleicht auch ja, die Kleidung von damals ansatzweise wiedererkennen und eben auch die Schwere der Arbeit. Ja, das ist, glaube ich, auch was mich immer wieder fasziniert. Also wenn man überlegt, die Titanic, man sieht zwar ein paar Bilder aus dem Kesselraum, aber die haben früher da Wachen von 4 Stunden gearbeitet und hatten danach 8 Stunden frei. Die Menschen waren so kaputt und so fertig, dass sie in diesen 8 Stunden was essen konnten und eigentlich nur gelegen haben, um sich da zu erholen von dieser unglaublich schweren Arbeit. Und wir fahren jetzt hier Wachen von 1 Stunde respektive 1,5 Stunden. Die Maschine läuft sowieso nur im unteren Lastbereich. Also das ist alles andere als nicht stemmbar. Und trotzdem sehen wir auch schmutzig und verschwitzt aus. Man muss sich wirklich vorstellen, was für eine unglaubliche körperliche Belastung das war, wenn man früher hauptberuflich so eine Aufgabe hatte. Ja, und ich finde es schon wichtig, dass wir auch einen Blick zurückwerfen, vielleicht auch mal unsere ja, jeder hat so seine Last zu tragen, aber auch das hilft vielleicht mal dem einen oder anderen zu relativieren und sich zurückerinnern, wie ist das früher eigentlich mal gewesen? Was war das für eine Knüppelei? Da gab es keinen Betriebsrat, es gab keine Gewerkschaft, es gab entweder die Möglichkeit, du hast gearbeitet oder du bist dann rausgeflogen. Also die Heißer, das waren Verschleißmaterial. Es gab eh in diesem Bereich, Arbeitsbereich, gab es auch eine hohe Suizidrate. Auf großen und luxuriösen Schiffen durften die Menschen nicht ans Tageslicht, die durften nicht auf Deck. Ja, also sie haben im Prinzip während so einer Überfahrt haben die gearbeitet und vegetiert. Das ist schon, das leben wir in einer sehr tollen Zeit im Vergleich heute, ja, aus meiner Sicht.
Okay, ist jetzt ein bisschen schwierig, die nächste Frage zu stellen, denn wenn es jetzt noch Menschen gibt, die deine Schilderung nicht irgendwie abgeschreckt haben, kann man denn noch mitmachen bei der Stettin? Sucht ihr überhaupt noch Menschen, die als Ehrenamtliche mitmachen?
Auf jeden Fall, immer gerne. Ja, also wer Interesse hat, sich das Schiff anzuschauen und auch überlegen würde, sich da ehrenamtlich zu engagieren, also ich möchte niemanden erschrecken. Also A, auch das, was wir da tun, wir haben Heißer und Oberheißer, die sind über 80 Jahre alt. Wir haben junge Menschen dabei, die genauso fasziniert sind davon. Also wir bringen jeder Interessierten alles bei. Ja, wir haben Männer wie Frauen auch im Bereich des Kessels. Da ist die Verteilung natürlich etwas anders als zum Beispiel im Bereich des Service. Aber wir sind offen für jeden, der sich da engagieren möchte. Und freuen uns über jeden und jede, die sich da einbringen möchte. Na, das ist vollkommen klar. Und ich sage auch immer so, also die Geschichte habe ich auch schon oft genannt, also ich bin nicht als perfekter Heizer vom Himmel gefallen. Ich war am Anfang sehr froh, wenn ich mehrfach hintereinander das Feuer getroffen habe, wenn ich aufgeworfen habe. Und die Stettin hat bestimmt schon einige schlechte Heizer gesehen, aber viel, viel weniger als meine Leistung. Das wird ihr nicht so oft passiert sein. Und ich musste mich anstrengen, sage ich einfach, wie es ist. Und wenn man darauf Lust hat und das lernen möchte, das ist kein Hexenwerk. Und schön ist, wenn man eine Affinität auch für so eine Aufgabe hat, ne? Also Ritter, du kennst mich ein bisschen, ich bin ein bisschen größer und schwerer und ich mag körperliche Arbeit und eben auch diese Kombination daraus, eben dieses Feuer, die Feuer zu führen und vielleicht auch zu überlegen, wie brennt das gerade ab, wie viel Maschinenleistung wird abgerufen, wie schnell fährt das Schiff, was ist unser nächstes Ziel? Das ist ganz wichtig hier eben bei der Feuerführung. Wenn wir jetzt in eine Schleuse reinfahren, muss man das berücksichtigen. Also das ist nicht wie wenn man Auto Fuß vom Gas nehmen und dann wird weniger Leistung generiert, sondern man muss im Voraus eben gucken, dass die Feuer schon ein bisschen abbrennen, sonst gehen uns die Überdruckventile auf. Andersrum, wenn wir aus der Schleuse rausfahren und wir haben es eilig und wir haben die Feuer nicht gut aufgebaut vorher, dann kommt die Maschine zu uns rüber und sagt, also der Maschinist und sagt, was ist hier los? Ich sehe, dass der Dampfdruck fällt und dann kommen wir erst recht ins Schwitzen. Also es ist nicht einfach triviales Kohle auf ein Feuer schmeißen. Da gehört schon ein bisschen mehr zu. Wie gesagt, kein Hexenwerk, aber diese Kombination aus der körperlichen Arbeit, ein bisschen Strategie, das füllt einen schon aus. Ne? Und Feuer war für uns Menschen, glaube ich, schon immer eine Faszination. Das kann man auch nicht anders sagen. Oder für viele von uns zumindest. Ne?
Ja, ich glaube auch, bei der Stettin braucht man ja über 40 Personen, alles zusammen, also Nautik, Service, Heizer, alle zusammen, glaube ich, braucht ihr 40 Personen, wenn ihr eine Ausfahrt macht, richtig?
So um den Dreh, so richtig. Um den, ja, Dreh. Vielleicht knapp runter, ja. Das kommt immer darauf an, wie weit wir jetzt fahren. Aber natürlich, wir wollen ja unsere Gäste auch kulinarisch ein bisschen betreuen. Also gut, klingt jetzt ein bisschen hochgegriffen. Aber wir wollen ja nicht, dass die Leute Hunger und Durst an Bord haben. Ja, und da sind wir natürlich ein paar mehr, als wir früher, als das Schiff früher als Mannschaft hatte, während des eigentlichen Einsatzes im Eis. Das hat sich ein bisschen verändert.
Ja, klar. Aber da merkt man schon, wie groß die Gruppe an Menschen ist, die dann zusammen dafür sorgt, dass das Schiff unterwegs ist. Also es ist schon eine große Gruppe an Crewmitgliedern. Und wer da Lust hat mitzumachen, haben wir ja gerade gehört. Herzlich willkommen.
Ja.
In Övelgönne liegt das Schiff ja dann immer das ganze Winterhalbjahr. Kann man das dann eigentlich immer noch besichtigen?
Ja klar, kann man die Stettin besichtigen. Also Öffnungszeiten sind, soweit ich weiß, sind das 10 bis 18 Uhr. Müsste man nochmal im Netz genau nachschauen. Das Schöne ist, dass die Stettin immer besetzt ist. Also es ist immer ein Verwalter an Bord. Das schreibt die Hamburger Hafenbehörde so vor, weil wir eben diesen Außenplatz auf dem Ponton einnehmen. Verwalter ist immer da. Es ist nicht immer sicher, dass man spontane Führung bekommen kann, aber die kann man immer gerne in der Geschäftsstelle anfragen. Da kommt jemand, zum Beispiel wie ich, kommt dann vorbei und zeigt das Schiff und vor allem die Maschinenanlage. Es gibt natürlich auch Tage, wo vielleicht irgendwelche Arbeiten durchgeführt werden müssen und wir keine Gäste an Bord lassen können. Da bitte ich dann um Verständnis. Das ist aber eigentlich die Ausnahme.
Uwe, ich denke, das ist ein schöner Schlusssatz, dass man dort immer an Bord willkommen ist. Das ist ganz großartig. Vielen, vielen Dank, Uwe, für all deine schönen Insights von der Stettin. Sie ist wieder unter Dampf, dank einer großen Gemeinschaft aus ehrenamtlichen Förderern und Unterstützern. Wer maritime Geschichte nicht nur anschauen, sondern auch erleben möchte, der hat ab jetzt wieder die Gelegenheit. Alle Informationen, natürlich zu den Fahrten, zu Spendenmöglichkeiten, Unterstützungsmöglichkeiten, findest du auf der Website der Stettin und den Link habe ich natürlich in die Shownotes gelegt. Herzlichen Dank, Uwe, für die interessanten Dinge vom Dampfeisbrecher Stettin. Ich wünsche dir und der gesamten Crew auf der Stettin eine gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.
Vielen, vielen Dank, Britta. Es hat mich extrem gefreut, dass wir nach langer Zeit wieder gesprochen haben.
Ja, alles Gute. Dann bis demnächst auf der Stettin. Tschüss.
Bis demnächst. Tschüss.
Wie schön, dass du immer noch zuhörst. Ich freue mich. Mein Gast heute war Uwe Altenbach. Und weil er so viel über den Maschinenraum gesprochen hat, habe ich hier auch ein bisschen Maschinenraum-Sound der Stettin für dich. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir viel Spaß gemacht und hat dir einen guten Einblick in die Details des Dampfeisbrechers Stettin gegeben. Wie gesagt, der Link für den Fahrplan in den Shownotes. Ich wünsche dir jetzt einen super schönen Tag. Bis nächstes Mal. Tschüss.